Es ist Samstag, der 3. April.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Kar-Samstag allerseits und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute zur Wochenendbeilage blicken wir ein bisschen auf das, was von Gesprächswert ist, was interessant ist, was uns zum Nachdenken anregt. Und da ist er natürlich ein profunder Gesprächspartner, ein kluger, freundlicher, humorvoller Mann, bei dem man sich am Ende doch immer wieder fragt, was geht dem eigentlich im Kopf herum? Er liegt bei vielen von uns auf dem Nachttisch, jetzt nicht physisch, sondern in Buchform, aber immerhin. Guten Morgen, Sebastian Fitzek.
Ja, hallo Micky, vielen Dank für diese nette Einleitung.
Sehr gern. Ich gehe fest davon aus, dass mit dem Nachttisch wird so ziemlich jeder Zweite schon gemacht haben. Ich hielt mich erst für wahnsinnig geistreich und dann stellte ich fest, wahrscheinlich ist das eine Anmoderation, die 5 Millionen vor mir auch schon gemacht haben und sich für wahnsinnig clever hielten.
Weiß ich gar nicht mehr so. Es ist eher häufiger kommt vor, dass mir gesagt wird, ja, hier, also meine Frau geht ja jede Nacht mit dir ins Bett. Und
so Männer, das ist ja so ein Christian Lindner-Ding, ne? Ja. Nicht das, was Sie jetzt denken.
So. Genau, ja. Dann, ja, und das ist so eher so diese Anspielung. Die kommt aber dann meistens wirklich von Männern, die mich nicht lesen und die Augen verdrehen, warum jetzt die Frauen, wie du sagtest, mich auf dem Nachttisch dann eher haben.
Ist es denn so, dass du eher von Frauen gelesen wirst? Ist das so?
Ja, das ist aber generell so. Das betrifft jetzt nicht nur das Genre des Psychothrillers, sondern generell lesen Frauen mehr Bücher als Männer. Das ist, glaube ich, schon so ein 70-30-Ding.
Ja.
Und Frauen kaufen auch mehr. Das kann allerdings auch daran liegen, dass man auch sagt, wenn Frauen stöbern gerne in Buchhandlungen und kaufen auch gerne mal was für Männer ein. Das heißt also, vom Kaufen kann man sich genau zurückschließen. Aber es ist tatsächlich erstaunlich, dass es da diese Unterschiede gibt.
Ist es eigentlich jetzt, bevor wir gleich so zum ersten harten Thema kommen, ist das jetzt in einem Jahr Pandemie, kann man ja schon mal so ein Zwischenfazit ziehen, hat sich das in irgendeiner Art und Weise auf das Lese- und Buchkaufverhalten ausgewirkt? Hast du da eine, also wenn einer eine Expertise hat, dann ja wohl am ehesten du.
Ja, und es ist aber noch absolut im Wandel. Am Anfang dachte man, oh Gott, alle Buchläden zu. Und dann gab es ja auch große Online-Verkaufsbuchhändler, die gesagt haben, wir priorisieren ja erstmal und liefern lieber Hygieneartikel aus, sprich Klopapier als Bücher. Und da hat man natürlich schon Sorge bekommen, vor allen Dingen, weil man ja weiß, dass der Buchhandel jetzt nicht im Verdacht steht, dass sich die Buchhändlerinnen und Buchhändler jeden Tag aufs Neue fragen, ob sie jetzt lieber einen neuen Learjet sich leasen oder doch mit dem Ferrari an die Côte d'Azur fahren. Also mit anderen Worten, es gibt halt schon viele, die wirklich nur eigentlich von Enthusiasmus und Leidenschaft getragen sind. Und dann dachte ich mir, oh Gott, was passiert da jetzt? Dann allerdings haben gerade die kleinen Buchhändlerinnen und Buchhändler sich extrem gut organisiert und haben tatsächlich hat sich ausgezahlt, dass es eine Kundenbindung war und haben per Fahrrad ausgeliefert oder Bücher vorrätig gehabt, sodass der Buchhandel letztes Jahr gar nicht so sehr in Toto drunter gelitten hat. Aber dieses Jahr, jetzt mit dem letzten Lockdown, wo dann wieder alles dicht gemacht wurde, da ging es an die Reserven. Und dann sind wirklich Einbrüche von weit über 50% gekommen. Und ich habe so große Sorgen, dass das jetzt diesmal der Buchhandel in diesem Jahr nicht so gut übersteht.
Dann grüßen wir, bevor wir jetzt zur Schlagzeile des Tages kommen, noch ganz kurz die Castroper Leselust, Cohn und Dobernik in Hamburg und die Buchhandlung Bittner in Köln und kommen zu
die Schlagzeile des Tages.
Städte- und Gemeindebund, kein Präsenzunterricht für ungetestete Schüler, das meldet die Tagesschau. Der Städte- und Gemeindebund fordert den Ausschluss vom Präsenzunterricht für Schülerinnen und Schüler, die sich keinem Corona-Test unterziehen wollen. Wer sich nicht testen lassen möchte, sollte nach den Osterferien nicht am Schulunterricht in Präsenz teilnehmen dürfen. Ja, es geht darum, dass es jetzt keine Diskussion mehr geben soll, sondern konkrete Maßnahmen. Wie man die findet, sei mal dahingestellt, aber es kommt zumindest Bewegung rein und das ist, glaube ich, für alle Eltern schulpflichtiger Kinder per se erstmal schon mal eine gute Botschaft, oder?
Ja. Also ich habe ja schulpflichtige Kinder, drei davon sind in der Grundschule und da hat sich ja alle manchmal was geändert, mal Präsenzunterricht, mal war man dann über Zoom-Meetings zugeschaltet, mal Wechselunterricht, so einem AB-Modell. Mhm. Und da gibt es natürlich wahnsinnige Unterschiede von Schule zu Schule. Meine Kinder gehen auf eine stinknormale öffentliche Schule, die, ich würde mal sagen, eigentlich einen ganz vernünftigen Ruf hat, aber jetzt auch nicht, ich bin übrigens auch auf die Schule gegangen und es war eben so, dass ich mir gedacht habe.
Seitdem hat sie ja den vernünftigen Ruf. Jetzt hat man gesagt, guck, der Fitzek war auch da, das scheint ja doch was Gutes zu sein.
Nee, das war tatsächlich, es waren ein paar Kreative drauf. Der Oliver Rohrbeck beispielsweise, der war in Klasse über mir.
Ach so, Justus Jonas.
Jonas, mit den drei Fragezeichen, genau. Aber die Schule hatte nie so den Ruf, dass es so, da gab es sowas wie das Graue Kloster oder sowas, wo man, wenn man da drauf war und hat ein 3-0er-Abi gemacht, dann ist es so, wie wenn man auf unserer Schule das 1-0 gewesen wäre. Aber es war eben auch nicht so, dass einem das Abitur hinterhergeschmissen wurde. Und ich sehe es halt natürlich immer gar nicht so ein, warum man, ich schweife ab, ich komme gleich zum Punkt, warum, also ich finde es halt Dünnbrettbohrer muss nicht sein, aber dass ich dann am Ende mit einem schlechteren Abi dastehe und keiner fragt mehr danach, aber ich kriege trotzdem nicht meinen Studienplatz, das finde ich halt auch ein bisschen blöd. Also mit anderen Worten, das ist also im Mittelfeld und die haben sich gut geschlagen, was das anbelangt. Ich habe aber Horrormeldungen gehört von Schulen, die es überhaupt nicht auf die Reihe bekommen haben. Und da, was diese Schlagzeile anbelangt, da sage ich, man kann ja immer viel fordern und viel erzählen. Ich meine, ich kann mich ja auch hinstellen und sagen, jetzt müssen alle bis Ende April geimpft sein. So kann ich auch sagen, ich müssen alle Schüler getestet werden.
Ja.
Die Frage ist bloß, haben wir denn die Tests? Ist das denn organisiert?
Genau, in NRW war es ja beispielsweise ganz häufig so, dass es halt eben nicht so war. Ne? Die Schulen haben wieder geöffnet. Armin Laschet hat gesagt, also es wird ja auch hier getestet, zweimal die Woche. Und so ziemlich jeder Landkreis, jede Stadt hat gesagt, ich weiß nicht, wo du meinst, dass getestet wird. Genau. Aber hier in Dortmund, hier in Duisburg, sonst wo, ist hier gar nichts. Und das ist halt immer das Problem, ne? Dass so von auf Landes- und Bundesebene gesagt wird, das geht jetzt los. Und die Kommunen sagen, ich weiß nicht wo, aber hier auf jeden Fall nicht.
Und das ist wirklich jetzt so viele wahnsinnige Fragen, die man hätte man, wahnsinnig wichtig meine ich, wichtige Fragen, die hätte man, dieses hätte, stört mich natürlich auch ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Klar.
Weil keiner ist auf so eine Pandemie vorbereitet, keiner hat den richtigen Masterplan in der Tasche und es werden natürlich Fehler gemacht und aber trotzdem muss man ja jetzt ja langsam irgendwann mal sagen, ich kann ja nicht den Schüler sagen, du musst hinkommen, du musst getestet werden und dann ist kein Test da. Und wenn kein Test da ist, was mache ich denn dann? Da will jemand dann Unterricht haben, wird er dann wieder nach Hause geschickt? Werden die Eltern, die jetzt arbeiten gefahren sind, wenn sie denn überhaupt arbeiten dürfen, müssen die wieder zurückkommen und das Kind abholen? Und dann haben wir so wahnsinnig viele Fragen und das stört mich so ein bisschen, dass wir jetzt erst drüber nachdenken, welcher Test ist denn das überhaupt? Ist das jetzt so ein Spucktest? Ja, der ist ja relativ einfach durchzuführen, der aber eigentlich eher nur morgens, das würde für Schule passen. Ist es ein Gurgeltest? Oder ist es sogar einer, wo man was in die Nase eingeführt bekommen muss? Und da wiederum kann ich natürlich Eltern verstehen, die sagen, ich meine, wer macht denn das? Also muss ich das jetzt machen oder habe ich da jetzt irgendjemanden Fremdes, der da anfängt, ein Lehrer, der da jetzt anfängt, Nasenabstriche vorzunehmen. Und wir wissen, das ist jetzt nicht das absolut Angenehmste, was man machen kann, wobei es wiederum Kindertests gibt, die nur vorne wirken. Aber sind die auch da? Und ich drehe mich im Kreis. Ich glaube, theoretisch ergibt das Sinn, aber es gibt eben auch theoretisch Sinn, alle Leute bis Ende April durchzuimpfen.
Blattgold.
Die Zeit schreibt, Baden-Württemberg SPD-Spitze kritisiert Absage der Grünen an Ampelkoalition. In Baden-Württemberg will Winfried Kretschmann mit der CDU fortregieren und gehe so, Zitat, einen Schritt zurück, sagt die SPD. Die grüne Jugend spricht von Wählertäuschung. Ja, ist schon ganz interessant, was in Baden-Württemberg gerade los ist. Winfried Kretschmann, der will jetzt in Baden-Württemberg die grün-schwarze Regierung fortführen und die SPD auf Bundesebene. Sie tobt. Also Saskia Esken sagt, die Grünen verpassen die große Chance für eine progressive Landespolitik. Das kann man grundsätzlich, glaube ich, durchaus so sehen. Die CDU steht jetzt ja nicht unbedingt für Progression, wie wir auf Bundesebene ja auch feststellen. Andererseits ist klar, dass die SPD nicht begeistert ist, denn eine Ampel auf Landesebene hätte natürlich auch Signalwirkung gehabt für den Bund nach dem 26. September. Wenn man sich jetzt in Baden-Württemberg aber für Grün-Schwarz Schwarz entscheidet, dann kann das natürlich auch ein Signal für die Bundestagswahl sein, dass das doch auch ein nettes Modell wäre für den Bund. Und ich glaube, das kann auch bedeuten, dass viele Leute, die vielleicht mit den Grünen sympathisiert hätten, weil sie glauben, sie kriegen dann auf Bundesebene die Ampel, jetzt zurückzucken und sagen, oh nee, du, dann wähle ich lieber was anderes, bevor ich am Ende Grün-Schwarz bekomme oder Schwarz-Grün. Und klar, dass der SPD das natürlich nicht so zusagt.
Na gut, das würde ja voraussetzen, aber dass jeder, der Grünen wählt, unbedingt die Koalition mit der SPD will. Also wahrscheinlich ist es auch, das gibt es wahrscheinlich auch Umfragen und Hochrechnungen. Jetzt auf Bundesebene
wahrscheinlich lieber als mit der CDU, oder?
Ja. Also ich glaube allerdings, und das ist das große Problem, was wir auch im Übrigen durch Corona haben, ist, dass die Politikmüdigkeit meines Erachtens, nachdem es einen kurzen Rausch hatte und auf einmal alle politisch interessiert waren oder viel mehr als sonst, dass das einen absoluten Dämpfer bekommen wird, weil man jetzt eben wirklich komplett ratlos ist, weil wir, also zunächst einmal, wir können ja, was jetzt Rot-Rot-Grün oder was anbelangt, dann können wir nach Berlin gucken schon, da hat man ja einen
oh Gott.
Testcase, ja, du sagst, oh Gott, ich bin
die
Berliner.
Die denkbar schlechteste Werbung für Rot-Rot-Grün, die es, glaube ich, gibt.
Ja, das ist, also das muss man sich wirklich mal fragen, wieso das so ist, aber ich muss als Berliner schon sagen, ja, das kann man machen, aber dann muss man auch mit einigen Sachen leben, die jetzt nicht ganz so hervorragend laufen. Allerdings muss ich jetzt sagen, nach dem, was ich jetzt auf Bundesebene in der Großen Koalition erlebt habe, und jetzt Stichwort Politikmüdigkeit, ich habe mich vor ein paar Tagen vom Wahl-O-Mat gesetzt, ne? Und nochmal, also einen alten Wahl-O-Mat natürlich gemacht, um mal rauszufinden, wo stehe ich denn eigentlich jetzt? Was ist denn, weil irgendwie habe ich das Vertrauen in viele Koalitionen mittlerweile verloren.
Und es kam natürlich die Linke raus, sei ehrlich.
Ja, also es kam zum Glück nicht irgendwas Radikales raus. Das muss ich jetzt schon mal sagen. Da war ich also sehr, sehr erfreut. Und ich habe mich auch mit dem Wahlprogramm der Grünen dann wieder intensiv auseinandergesetzt, weil ich mal wissen wollte, was sagen die jetzt eigentlich in der Pandemie? Ich finde, es geht ja ein bisschen unter. Was ist denn eigentlich die Haltung der Grünen?
Ja.
Und die ist eigentlich schon sehr kritisch und setzte schon sehr früh auf Test und alternative Konzepte, zumindest auch auf Studien, das zu evaluieren. Was kann man halt neben dem Lockdown, der uns jetzt leider als einzige das Marktmittel immer als Holzhammer noch zur Verfügung steht. Was kann man da machen? Und das fand ich eigentlich sehr vernünftig. Ich sehe halt bloß immer, was in der Realität dann draus geschieht und wie dann, das muss man einfach mal sagen, jede Partei, jeder Ministerpräsident, je nachdem wie die Umfragen sind, auf einmal dreht. Und das ist gerade in der Pandemie so krass, ne? Dass man merkt, ja, die wollen doch keine Lockerung, nee, dann ziehe ich mal lieber nicht die Notbremse. Ja? Und das ist wirklich, in Berlin muss man sagen, ich das hoffe ich nicht, dass für die Bundes-SPD steht, aber in Berlin, also wenn dann der Bürgermeister nicht weiß, was in den Verordnungen steht und ankündigt, das ist ein Angebot, dass die Betriebe ihre Mitarbeiter testen sollen und dann aber darauf hingewiesen wird, nee, das ist Pflicht. Ach so, ja, haben wir ab. Also da muss man schon sagen, in so einer Krise, ich weiß nicht wer, und da wird es vielen so gehen, die das leider das Vertrauen gewonnen haben. Es wäre so eine einmalige Chance gewesen, das Vertrauen in die Politik zurückzugewinnen, zu sagen, hey, wir können Krise, wir können tatsächlich hier durchkommen, gemeinsam. Ja. Und ich sag mal so, ich muss mich sortieren, ich werde auch zur Wahl gehen, ich werde kein Wahlverweigerer werden. Ich könnte es aber heute nicht sagen, welche Koalition ich mir wünschen würde.
Die unbequeme Meinung
kommt vom Express bzw. von Felix Magath. Ich zitiere: Quälix eiskalt, Magath, Löw vor EM weg, dieser Trainer muss jetzt übernehmen. Jetzt werden die Kritiker immer lauter und das 1:2 der deutschen Fußballnationalmannschaft in der WM-Quali gegen Nordmazedonien war Wasser auf die Mühlen der Experten, die gegen Joachim Löw als Bundestrainer sind. Am Karfreitag schaltet sich nun Felix Magath ein und hat eine krasse Forderung. Ja, Felix Magath, die Älteren werden sich erinnern, das ist der ehemalige Trainer vom FC Schalke, von Bayern München, von VfB Stuttgart und ungefähr 25 weiteren Bundesligisten. Und der hat gesagt, Löw muss sofort weg. Nach dieser Niederlage ist eindeutig, wir brauchen Veränderung. Und zwar nicht irgendwann, sondern kurzfristig, auf alle Fälle vor dem Turnier. Und er sagt, es muss jetzt Hansi Flick machen, der Trainer vom FC Bayern. Und jetzt ist halt die Frage, wird Löw noch vor der Europameisterschaft ausgetauscht? Wie beobachtest du das Treiben um die Nationalmannschaft?
Ja, sehr, sehr interessiert. Aber so ein bisschen aus der zweiten zweiten Reihe. Ich habe sehr viele, sehr sportbegeisterte.
Ja, so wie Löw Freunde. Dann.
Das war auch erst und ich höre mir wirklich immer, also ich höre mir so die, auch die Stammtischparolen und alles an, weil viele, ja, alle in meinem Umfeld sind Fußball interessiert. Das begann schon damit, dass mein Vater Ur-Berlin, Ur-Berlin kann man nicht sagen, ist in Sachsen-Anhalt, in Bitterfeld ist er aufgewachsen, aber dann kam er schon mit 16, 17 nach Berlin und dann kann man schon fast sagen, wenn man dann 86 Jahre alt geworden ist, Gott hab ihn selig, dann ist man sowas wie ein Berliner geworden und er war aber in Berlin die absolute Ausnahme, denn er war Bayern-München-Fan, das durfte ich nie irgendjemandem sagen, es war allenfalls Hertha oder Union, Dortmund ging noch, aber wenn ich gesagt habe, mein Vater ist Bayern-Fan, um Gottes Willen und ich musste immer, jeden Sonntag habe ich mich mit ihm getroffen, auch noch im hohen Alter, also von ihm im hohen Alter und da musste ich immer wissen, ja, wir haben dann Samstag, falls es ein Samstagspiel war, wie hat denn Bayern gespielt? Dann je nachdem wusste ich, wie gut er drauf war. Und es ist auch als Bayern-München-Fan, habe ich gemerkt, nicht immer leicht gewesen. Und so habe ich mir ein bisschen die Fußballwelt erschlossen.
Aber wieso? Wann haben die Bayern denn mal eine schlechte Phase gehabt? Wie kann man denn, oder wann fing er denn an, schlecht drauf zu sein, wenn der Sieg nie hoch genug war?
Ich
wage
mich dann zu erinnern, dass ich glaube, Klinsmann doch eine Weile da ordentlich tätig war. Ich glaube,
In der Phase hatten wir sehr intensive
Gespräche, das weiß ich. Und so habe ich mir das ein bisschen erschlossen und kann die Faszination auch verstehen. Und bei Löw ist es jetzt nun mal so, dass ich es immer miterlebe, dass, also der wurde eigentlich, ich habe das schon mitbekommen, dass der ja schon vor der Brasilien-WM komplett runtergemacht wurde von großen Teilen. Und dann haben sich alle irgendwie gewundert, die es runtergemacht haben. Oh, jetzt ist er Weltmeister geworden. Ja, komisch. diejenigen, ja, die warten dann immer auf so eine Mazedonien, Nordmazedonien war es ja, glaube ich, Niederlage und sagen, ich habe es immer gewusst. Nun muss man eine Sache dazu sagen. Ich als Nicht-Fußball-Fan kann das immer, probiere es so ein bisschen statistisch und wissenschaftlich zu sehen und sage mir, natürlich ist es immer leichter, einen Misserfolg zu prophezeien, weil wie viele Mannschaften treten in so einer EM an? Ich weiß gar nicht.
Ja, also ich weiß nicht, also wenn es nach der FIFA ginge, wären es demnächst bald 120. Derzeit sind es, glaube ich, noch sind es noch 32, ich weiß gar nicht, oder sind es schon 64?
Angenommen, es sind 30 Mannschaften, die gegeneinander antreten, 32, 40 ist auch egal, es kann halt nur eine gewinnen. Also 39 Niederlagen haben wir auf jeden Fall.
Ja, aber doch nicht Nordmazedonien!
Ja, natürlich nicht, aber trotzdem ist...
Ich bitte dich!
Natürlich nicht, aber gut, man kann doch, das wundert mich beim Fußball immer, man kann doch nicht von einem Spiel die generelle Entscheidung abhängig machen. Okay, man kann natürlich sagen, das Maß ist jetzt endgültig voll. Aber nach Irland haben die ihn ja alle gefeiert bis zum Abwinken. Und ich sage das wirklich nur als Beobachter und wundere mich und sage mir, Irland fand ich jetzt auch nicht so, also als Fußballer dachte ich, das ist jetzt auch nicht so die unlösbare Aufgabe. Ja? Aber gut, ich kenne mich nicht aus und habe mich gewundert, warum sie jetzt alle feiern. Eine Woche später oder ein paar Tage später ist er der Antichrist, wird durchs Dorf getrieben. Und ja, ich glaube ja persönlich, dass nach einer so langen Zeit, ja, aus ganz anderen Gründen mal einen Wechsel notwendig ist. Denn ich glaube ja wirklich, dass man, ist ja wie in der Kreativität, ja. Das ist so ein bisschen wie die 30. Staffel DSDS dann irgendwann. Da muss man sich dann auch nicht wundern, dass die Quoten runtergehen, auch wenn das Konzept im Hintergrund wahrscheinlich immer so ein bisschen verfeinert wird. Aber wenn sich grundsätzlich am Trainer nichts ändert, da muss man grundsätzlich neuen Schwung reinbringen. Und deswegen bin ich auch mal bei DSDS im Übrigen gespannt, was dann passiert. Zum ersten Mal bin ich wieder gespannt, wenn der Bohlen nicht mehr dabei ist.
Ja, also wir sind jetzt auf jeden Fall in Gruppe J, sind wir hinter Armenien und Nordmazedonien vor Rumänien. Da wusste ich mittlerweile gar nicht mehr genau, ist das jetzt noch Fußball oder schon die aktuelle, der Impfstatus? Aber gut.
Da glaube ich, liegen wir auch hinter.
Ich glaube auch.
Ich dachte, du wärst längst tot.
40 Jahre TKKG und immer noch erfolgreich. Ja, wie machen sie das? Das fragt sich nicht nur der Stern. Millionen Kinder sind mit ihren Geschichten aufgewachsen. Das Hobby-Detektiv-Team, besser bekannt als TKKG, feiert heute seinen 40. Geburtstag. Seit dem ersten Fall vom 31. März 1981 hat sich einiges verändert, aber die vielen Zuhörer sind geblieben. Ja, du bist ja nun jemand, der ja auch sehr audiophil ist. Das heißt, deine Bücher gibt es als Hörbücher. Du konkurrierst also regelmäßig eigentlich mit den drei Fragezeichen und TKKG, je nachdem, welche Zielgruppe da gerade am Handy ist.
Und Hanni und Nanni.
Oh, sehr gut. Und Bibi und Tina natürlich. Ja. Hier im Hause läuft sehr viel Bibi und Tina und Lassie. Okay. Was bist du für ein Jahrgang? 72, ne?
Oder? 71 bin ich.
71.
Dieses Jahr 71. steuere ich die 50 an. Aber es ist ja gefühlt 32 mittlerweile, finde ich.
Ja, das stimmt.
Ja,
das
stimmt. Scheiße.
Ja, das ist richtig. Ja. Hast du eine Historie mit TKKG?
Ich habe es gelesen als Buch. Ja, okay. Gab es in der Stadtbibliothek, die ganz in der Nähe unserer Schule war. Und ich war der absolute Drei-Freunde-Fan. Und da hatte ich irgendwann die
Quatsch. Drei Freunde? Also drei Fragezeichen oder fünf Freunde? Oder ist das jetzt ein Mashup gewesen?
Ja, es ist ein Mashup gewesen. Aber es war eigentlich ein Test, ob du gut zuhörst. Es waren natürlich fünf Freunde von Enid Blyton. Und als ich die alle durch hatte,
ja,
muss ganz ehrlich sagen, ist natürlich, vielleicht hat man bei mir damals schon gesehen, dass ich, also man, die Spreu vom Weizen trennt sich ja, ob man TKKG oder drei Fragezeichen hört. Und eigentlich muss man, oder auch fünf Freunde oder drei Fragezeichen. Drei Fragezeichen ist das Intelligentere, das Kniffligere, das Coolere und so. Und ich war aber trotzdem eher so Team TKKG und fünf Freunde. Da konnte man vielleicht Rückschlüsse auf meine Beliebtheit in der Grundschule auf dem Pausenhof ziehen. Da war ich wirklich nicht der aller, da war ich so ein bisschen nerdig noch unterwegs. Das hat sich dann geändert, als der absolute Rüpel der Schule, immer noch einer meiner besten Freunde, Ender, mich so unter seine Fittiche nahm und meinte, ach, der Fitzek ist gar nicht so doof, mit dem rauchen wir jetzt mal eine Zigarre hinter der Turnhalle. Und als ich dann auch erwischt wurde in der fünften Klasse, da hatte ich meinen Ruf weg und dann wurde ich auch akzeptiert. Aber bis dahin war ich eben so Team TKKG und habe das auch sehr gerne gelesen und dann später auch gehört.
Ja. Aber interessant, weil als Raucher und Zigarrenraucher wärst du in jeder durchschnittlichen TKKG-Folge im Grunde genommen schon mit einem Bein im Knast gewesen. Das ist ja so ein unglaublich, das muss man wirklich sagen, also speziell die alten Folgen, ich habe sie alle auch noch auf Kassette, hör's auch nach wie vor sehr gern, haben ja ein unglaublich rückwärtsgewandtes, also es ist ja fast teilweise ein Menschenbild rechts der AfD, wenn man sich die alten Folgen anhört. Und die Folgen waren ja immer, also du wusstest sofort, jemand mit Migrationshintergeschichte ist im Grunde genommen, also höchst verdächtig, Begriffe wie Hakennase waren dort nicht selten, und Italiener waren Spaghettifresser, Kümmeltürke, solche Begriffe fielen dort regelmäßig. Es sind auch ein paar Folgen, sind auch mittlerweile digital nicht mehr erhältlich, weil dort also Anhänger bestimmter Bevölkerungsgruppen wirklich rüde angegangen werden, bis hin zu einer Folge, wo jemand angezündet wird. Und auch Obdachlose werden dort regelmäßig als Penner bezeichnen sich selbst als den letzten Dreck. Also es ist schon interessant und natürlich klar auch das Gesellschaftsbild, also Gabi hat natürlich als Mädchen gefälligst zu Hause zu bleiben. Klößchen, Bodyshaming par excellence, völlig klar. Lediglich Karl ist eigentlich ganz gut durchgekommen. Der sitzt heute regelmäßig als Experte bei Lanz und Tarzan kandidiert für die CDU in Thüringen. Ah, okay. Das war auch mal interessant, weil jede Folge war ja eigentlich so, Tarzan damals noch, später Tim, ist ja irgendwie vorm Supermarkt, dann ist irgendein Halbbesoffener, der stößt sein Rad um, dann sagt Tarzan, hey, sie haben mein Rad umgestoßen, mein Ständer ist verbogen. Und dann stellt sich später raus, der Typ ist irgendwie Chef einer internationalen Terrororganisation. Das ist so meine Erinnerung an jede TKKG-Folge. Aber möglicherweise vermengt sie da auch vieles.
Diese Erinnerung ist natürlich bei dir irgendwie sehr viel präsenter als ich. Das liegt wahrscheinlich an unserem großen Altersunterschied.
Ich bin ja auch noch ein Kind. Ich bin ja fast noch ein Kind,
Sebastian. Ja, genau. Vergiss das. Nee, du hast jetzt noch so, ich muss ganz ehrlich gestehen, all das, was du aufgezählt hast, ist mir durch einen Zeitungsartikel erst vor Augen geführt worden. Also ich habe das damals... Ja. Aber ich war auch wirklich Grundschüler, als ich das gehört habe. Ich habe das natürlich nicht mitbekommen. Diese Dinge, wo man heute wirklich zusammenzuckt. Und das geht mir auch bei manchen Kinderliedern beispielsweise so, ja, wo man dann, wenn man genauer hinhört, denkt man, was singen die denn da eigentlich? Und insofern finde ich es sehr gut, dass da drauf geachtet wird, weil das ist ja schon fast Indoktrination. Also bei mir hat es zum Glück nicht funktioniert. Aber es ist schon erstaunlich. Und das ist so ein zeitgenössisches Bild, wie damals sozusagen der Mainstream gedacht hat. Ja, heute, das geht mir auch mit Annie Blyton Bücher. Ich kann heute fünf Freunde überhaupt nicht mehr lesen. Im Unterschied beispielsweise zu Michael Ende, die unendliche Geschichte beispielsweise. Das ist ein Buch, ähnlich auch wie Harry Potter. Das kann ich auch als Erwachsener noch lesen. Das geht mit den fünf Freunden und den TKKG-Nummern überhaupt nicht. Und da gab es mal, das habe ich ja auch gelesen, es gab dann auch mal eine Gegenbewegung, wo sie gedacht haben, na komm, jetzt müssen wir aber auch mal, damit die Gabi, die ist ja nun nicht so gerade der feministische Vorreiter, dann lass uns mal so eine Frauentruppe zusammenstellen. Ich kenne den Namen gar nicht, aber es gibt tatsächlich eine Gruppe von oder sind das nur die drei Ausrufezeichen? Die drei Ausrufezeichen sind auf jeden Fall...
Ach so, wahrscheinlich.
Das sind auf jeden Fall drei, das sind Mädchen. Aber auch dort werden dann wiederum Klischees bedient, weil die interessieren sich dann eben für Nagellack und Sonstiges. Also ich glaube, das ist auch noch nicht so aufgegangen. Das habe ich alles in diesem Artikel gelesen. Es ist vielleicht sogar Zeit für was richtig Neues, Cooles in diesem Bereich. Ich weiß auch, was so ein bisschen Ella ist. Ohne dass ich die jetzt dissen will, die hatten damals alle bestimmt ihre Berechtigung, aber heute ist das eben nicht mehr zeitgemäß.
Total. Interessant übrigens, weil du gerade über fünf Freunde sprachst. Da ist es ja zum Beispiel so, also einerseits dieser Onkel Quentin, ja, der Vater von Georgina oder George, das ist ja für mich einer der größten Soziopathen überhaupt. Also so jemand dürfte wirklich kein Kind jemals haben. Der hat ja nur rumgeschrien, hat gesagt, stört mich nicht, ihr Kinder nervt mich, haut ab, bleibt draußen im Garten, ganz seltsam. Und diese Georgina wiederum, die war ja im Grunde genommen so eine ganz frühe, ich will jetzt nicht mit Transgender anfangen, aber so eine transidentische Komponente hatte das Ganze schon, weil sie ja ein Junge sein
wollte.
Zumindest biologisch ein Mädchen gewesen ist, das aber lieber ein Junge sein wollte. Und das wiederum finde ich interessant, zumal sie auch ein sehr starker, sehr durchsetzungsstarker Charakter in diesen Büchern immer gewesen ist, der sich von niemandem etwas vormachen lässt und sich durchsetzt. Das, finde ich, ist wiederum für, sag mal, weibliche Selbstermächtigung gar kein schlechtes Vorbild gewesen.
Ja, ich muss also sagen, ich habe die relativ positiv in Erinnerung, diese Figur, aber ich will mich nicht so weit rausnehmen, ich müsste es alles wirklich nochmal lesen und das fällt eben schwer. Ich habe das mal sogar wirklich probiert und was mir sofort aufgefallen ist, die essen immer. Immer.
Ja,
es geht irgendwo hin und dann wird erstmal so ein Vespa-Paket ausgepackt, dann wird genau beschrieben, was jeder isst. Und das ist halt statt Cliffhanger.
Herrliche Schinkenbrote, Zitat, herrliche Schinkenbrote.
Und ich finde, das hat so bei mir so ausgelöst, dass ich auch beim Lesen immer gerne irgendwas esse oder trinke. Und es ist jetzt also nicht sehr diätfördernd lesen geworden, wenn man den Einstieg zum Lesen über fünf Freunde findet.
Liebe Grüße an Dennis Scheck und Jörg Thaddäus an dieser Stelle.
Ganz weit vorne.
DWDL meldet oft zweistellige Werte. Markus Lanz inzwischen auch bei Jüngeren eine sichere Bank. Das ZDF ist am Donnerstag mit 14,8% Tagesmarktanteil der erfolgreichste Sender gewesen. Dazu hat auch mal wieder Markus Lanz beigetragen. Es ist wohl so, dass die Quote von Lanz jetzt regelmäßig auch bei den Menschen zwischen 14 und 49, also bei den sogenannten Jüngeren, zu denen du ja auch noch zählst, mein lieber Sebastian, auch immer signifikant zweistellig ist. Und das ist offensichtlich bemerkenswert. Und wenn man mal schaut, wie häufig die Sendung Markus Lanz bei den tendenziell ja eher jüngeren auch Twitter-Usern dazu führt, dass die Hashtags glühen, dann entspricht das ja tatsächlich nicht nur zahlenmäßig, sondern auch insgesamt dem Bild, was ich auch habe. Denn alleine nehmen wir nur mal die letzte Woche, da saß dann Armin Laschet bei Markus Lanz. Da hat dann der großartige Arno Frank im Spiegel auch geschrieben, ein Interview wie ein Stierkampf, Zitat, mit gezielten Lanzismen wiegte der Moderator seinen Gast Armin Laschet in Sicherheit und brachte ihn dann zur Strecke wie ein Matador, das orientierungslose Rindvieh. Und das war nur eine Sendung. Dann hatten wir am Donnerstag die Sendung, da war Melanie Brinkmann, die Virologin, da, zusammen mit Kubicki und Ministerpräsident Kretschmer aus Sachsen. Da war es dann auch wieder, das hat für wahnsinnig viel Erregung gesorgt, weil Melanie Brinkmann wie eine entnervte Wissenschaftlerin versucht hat, diesen Dudes die Bedeutung von Wissenschaft beizubringen, während sie den ein oder anderen tatsächlich etwas spöttischen, herablassenden Blick erntet. Zumindest haben das speziell sehr viele Frauen festgestellt. Und du siehst, diese Sendung bietet einen wahnsinnigen Gesprächswert und wie ich finde, auch einen unglaublichen Unterhaltungswert. Also ich finde tatsächlich auch die Sendung wesentlich unterhaltsamer als die meisten absichtlichen Unterhaltungsformate, die im deutschen Fernsehen laufen. Das hat viel mit dieser menschlichen Tragik auch zu tun, die sich teilweise dort natürlich abspielt. Verfolgst du das eigentlich? Guckst du es gerne oder guckst du es gar nicht? Du bist ja junger Vater, hast wahrscheinlich gar keine Zeit dazu, ne?
Ja, so in real time ist es häufig sehr schwer. Ich gucke mir das dann später nochmal in der Mediathek an. Und es gibt ja auch überall übrigens Sendungszusammenfassungen mittlerweile in der Presse. Das finde ich auch sehr interessant, dass ich so eine Zusammenfassung von Talkshows auch häufig
lese. Wobei die natürlich immer sehr stark persönlich eingefärbt sind. Ne? Das ist super, das auch mal mit Vorsicht zu genießen.
Eindeutig, aber ich achte mal so auf die Zitate. Und natürlich stellt man sich so ein bisschen die Frage, ist jetzt Lauterbach der Co-Moderator von Lanz geworden? Er hat sehr viel zum Fame von Lauterbach mit beigetragen. Ich war ja beim letzten Jahr 18 Mal in der Sendung. Das ist natürlich...
Aber Lauterbach sorgt übrigens auch für eine wahnsinnige Quote bei Lanz. Also ich weiß, ich kenne Gespräche aus einer Konkurrenzsendung, die gesagt haben, ach du Scheiße, heute ist wieder Lauterbach bei Lanz. Da kriegen wir selber keine gute Quote. Das ist tatsächlich auch Teil der Wahrheit.
Ja, Also das habe ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe eher so die Medienkarriere von Lauterbach verfolgt als die von Land. Das hat mir immer schon gefallen. Mir hat auch die Mischung gefallen. Er hat natürlich jetzt konsequent sich positioniert auf gesellschaftspolitisch relevante Themen. Also das Bunte, ich sag mal so, den Fitzek mit seinem neuen Psychothriller hat er erstmal rausgenommen.
Das ich wollte es gerade sagen, du und ich, wir brauchen nicht mehr darauf zu hoffen, da jeweils wieder eingeladen zu werden. Ja, müssen doch noch nicht studieren gehen.
Ja, das stimmt, das stimmt. Nein, aber er hat ja auch, wenn er die Gäste hatte, schon immer probiert, zu diesen Themen mit einzubeziehen. Und nun ist es ja auch gerade bei dir so, ist es ja noch nicht so, dass du jetzt nicht dazu etwas zu sagen hättest. Aber jetzt in der Pandemie ist natürlich klar, dass man erstmal die nimmt, die nicht aus der zweiten Reihe, sondern in der ersten Reihe agieren. Da gehört natürlich Lauterbach in erster Linie hinzu. Und da muss ich sagen, ja, das ist mir schon verständlich, ne? Warum diese Sendung jetzt auf einmal so durchknallt. Ich bin mal vorsichtig und ich bin sehr gespannt, wie das in den postpandemischen Zeiten wird, die wir hoffentlich sehr bald erleben. Ja. Denn natürlich haben wir jetzt ein ganz gesteigertes Interesse. Ich habe mich auch zum Hobby-Virologen ausbilden lassen und habe alle Meldungen verfolgt und R-Werte studiert und Inzidenzien und bin mit dem Unterschied zwischen Antigen und PCR-Tests und allen Sachen halbwegs vertraut und meine hin und wieder sogar einem Drosten oder Lauterbach oder Streeck, wie sie alle heißen, folgen zu können, aber das hört natürlich auch irgendwann mal wieder auf. Und ich glaube, dass dann natürlich auch wieder der Wunsch nach leichten Themen ist.
Denn ganz schlecht unsere Stunde.
Dann steht wieder unsere Stunde.
Dann sind wir zurück. Dann kommen wir, dann sind wir
wieder zurück. Nicht, dass jetzt wieder die Hofnarren eingeladen werden sollen der Nation. Aber ich kann mir eben vorstellen, das hat man ja schon bei Sendern wie CNN oder sowas damals erlebt. Wenn tragische Ereignisse waren, Golfkrieg oder auch 11. September oder sowas, das sind dann, oder auch Fox News jetzt bei Trump, ne, die sind dadurch natürlich groß geworden. Wenn irgendwann es wieder hoffentlich nicht so aufregende Zeiten sind, dann wünsche ich dem Markus, dass das anhält, aber das kann er ja auch. Also insofern bin ich da guter Dinge und ich freue mich eigentlich für ihn, dass das so funktioniert. Er hat es ja auch nicht immer einfach gehabt, man denke nur an Dann wetten das. Oh
Papala Paparazzi.
Es lag nie am Geld. Dieter Bohlen, darum haben RTL und er sich getrennt. Das schreibt t-online.de. Nach dem großen Beben in der DSDS-Jury rätselten viele, warum Dieter Bohlen die Show für immer verlassen muss. Schnell war klar, dass RTL die Entscheidung traf. Jetzt spricht der 67-Jährige offen über seine Situation und natürlich da, wo Männer seines Alters das machen. Bei Instagram,
Leute, es lag nie am Geld. Darum ging es überhaupt nicht, stellt Dieter Bohlen jetzt in einem Video klar. Problem im Leben kommen, damit man sich darüber Gedanken macht und er sagt, ich werde mich weiter optimieren. Ich werde noch ehrlicher sein, noch mehr Sprüche raushauen, so der TV-Star.
Also, yes, ist Maria. Heute, also wir nehmen am Freitag auf, aber wenn die Sendung läuft, also am Samstag, ist ja das große DSDS-Finale und Tommy Gottschalk setzt sich quasi auf den noch warmen Fahrersitz von Dieter Bohlen und ja, die Frage ist, wie finden wir das denn eigentlich alles? Hast du diesen Sturz des Titanen in irgendeiner Weise verfolgt?
Ja, es war als Eilmeldung, Breaking News auf meinem Handy, was ich sehr angenehm fand, dass es mal nicht hieß AstraZeneca wird gestoppt oder wir schaffen unsere Impfquoten nicht, sondern Dieter Bohlen tritt bei DSDS zurück. Ich finde, das hatte so ein bisschen Hauch von Normalität. Also nicht, dass der weg ist, sondern dass es mal eine andere Meldung war.
Erleichternde Dummheit irgendwie, ne?
Ja. Ich habe ja schon die Abwahl von Trump genossen, auch den Krimi da drum, weil man hat da mal eben, wie gesagt, nicht auf steigende Fallzahlen geguckt, sondern auf unterschiedliche Wahlmännerquoten. Das fand ich ja auch sehr interessant. Oder vor allen Dingen, ich fand es mal erfrischend, sich mal mit was anderem thematisch zu beschäftigen. Und so habe ich mich seit langer Zeit mal wieder mit DSDS beschäftigt, was ich ein bisschen weniger erfrischend war. Ich mag ihn ja sehr. Ich mag ja Thomas Gottschalk wirklich sehr, sehr gerne. Und Und ja, ich finde das aber irgendwie schon komisch, ne, dass der immer so, das ist so, wie hieß denn dieser Bayern-Trainer, den sie immer raufgesetzt haben, wenn sie mal schnell das Triple gewinnen wollten.
Ach so, du meinst Jupp Heynckes?
Jupp Heynckes, genau.
Ist,
ja.
Ist Tommy Gottschalk der Jupp Heynckes des deutschen Fernsehens, der so einfach irgendwo hinkommt und sagt, es ist mir scheißegal.
Ja, genau. Aber ich glaube, dass das, er sagt halt schnell ja. Ich glaube, er hat dann in den einzelnen Shows nicht ganz so viel Erfolg wie Jupp Heynckes. Also, das heißt mit anderen Worten, aber er ist immer so, an den denkt man. Wenn man Fußballtrainer, wen könnten wir nochmal aus der Versenkung holen, dann nehmen wir ihn. Und so ist der, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Aber ich finde jedenfalls, natürlich ist das notwendig. Und natürlich glaube ich auch nicht, dass es nur ums Geld ging. Also Dieter Bohlen jetzt Altruismus zuzuschreiben, das weiß ich jetzt
nicht. Dieter Bohlen ist, wie man weiß, schon an Geld interessiert.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Und da glaube ich schon, dass es da einen Knackpunkt gab, weil die Quoten waren ja eben dann nicht mehr so, wie sie mal am Anfang waren, logischerweise. Und dann, ich glaube eben aufs Wort, wenn er sagt, die wollten einfach einen glatteren Moderator haben. Und das muss man auch sagen. Ich habe mich gefragt, wie lange geht das gut, ja? Leute vor laufender Kamera mit am Anfang rund zu machen. Ja. Das ist eigentlich genau das Gegenteil von politisch korrekt. Und ich muss auch sagen, das ist meine größte Kritik, ja, wenn ich das Dschungelcamp vergleiche mit DSDS. Beim Dschungelcamp habe ich Leute, die waren schon mal vor der Kamera, die haben meistens die Management um sich herum, die hatten eine Karriere gehabt, die wissen, wie der Hase läuft.
Zumindest die wissen, was sie erwartet, genau.
Ja. Die wissen, was sie erwartet. Und wenn du aber jemanden, der gerade, weiß ich was, 18 geworden ist oder noch jünger ist, der einfach von einer Riesenkarriere träumt und gar keine Ahnung vom Musikbusiness und vom TV-Business hast und den zerrst du vor die Kamera und alle wissen schon, nee, der kann nicht singen, der ist einfach nur Panne. Aber weil der so geil da mit eingepullerter Hose steht, mache ich den nochmal ordentlich rund. Das ist etwas, was mich extrem gestört hat, Laien einfach so runterzumachen. Das ist ungefähr so, als wenn man mich in eine Disco zerrt, ja, in die ich gar nicht rein wollte und mir dann sagt, so wie du, oder mich einlädt in eine Disco, ja, und das ist anders. Man lädt mich ein. Ich ins Bergheim beispielsweise, habe ich mir ja nie getraut hinzugehen, weil ich sowieso immer harte Tür wusste ich, alle klar, da wäre ich gleich aussortiert. Habe ich also, dieser Schmach wollte ich mir nicht geben. Jetzt kriege ich eine Einladung fürs Bergheim, hoffentlich öffne ich es irgendwann wieder so und dann präsentiere ich stolz hier meine goldene, gerahmte Einladung und der Türsteher macht mich voll versammelter Mannschaft so rund und alle haben mir noch ihr Insta-Handy gezückt und lachen über mich und eigentlich bin ich nur eingeladen worden, damit man mich auslacht. Und ich komme natürlich nicht rein ins Bergheim, von dem ich so lange geträumt habe. Also das ist das, was mich so stört. Das ist nicht mehr zeitgemäß und dafür brauchen sie definitiv ein anderes Moderatorenteam.
Ja. Dem ist nichts hinzuzufügen. Sebastian, dann träumen wir beide jetzt davon, dass wir demnächst einfach gemeinsam ins Berghain hineintänzeln oder es zumindest nur bis zur Tür schaffen, weil dann der Kollege, wie heißt er, Sven, nicht, ich wollte schon sagen Sven Michaelsen, aber das ist jemand anders.
Ja, komm, du kennst ihn doch persönlich.
Der Türsteher, ja, der mit dem Stacheldraht auf der Stirn.
Ja, mach ich ja. Irgendwann muss es doch mal klappen. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich werde mich in ganz krasse Klamotten zwängen. Um möglichst hip zu sein.
Ja, das okay. Also wenn du dir die Sachen anziehst, dann ziehe ich mir die Sachen auch an. Krass enge Klamotten kann ich gut. Jeder, der meine Karriere im Fernsehen verfolgt hat, weiß, also mit dem Pullovern, das schaffe ich. Und ansonsten wünsche ich dir frohe Restostern, allen Beteiligten auch. Und würde mich sehr freuen, wenn du zeitnah mal wiederkommen würdest, mein Lieber.
Ja, sehr, sehr gerne. Hat großen Spaß gemacht. Und ich hoffe, du kannst davon irgendwas verwenden. Und das wird jetzt nicht ein Dauerbrenner.
Ich werde das alles gegen dich verwenden. Sebastian, mach's gut. Frohe Ostern.
Alles Liebe und frohe Ostern.
Bis denn. Ciao.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.